Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Morgen, Reinhold.
Hi, guten Morgen, Johannes.
Hi. Du, ich habe mal eine Frage. Bist du ein Fan von Trugreim?
Oh, also nee, ich würde nicht sagen Fan, also ich würde jetzt nicht in so eine Halle gehen, die füllen ja mittlerweile Stadien.
Echt?
Aber ich höre es mir an, ja tatsächlich. Ja, ja, ja.
So ein Podcast oder was? Mhm. Was ja, hörst genau. du da?
Zeitverbrechen.
Ah ja.
Mhm. Ja, ich hab andere probiert, aber bin da nicht so reingekommen und Zeitverbrechen höre ich aber auch nur so nebenbei mal.
Ja. Ah ja.
Du?
Bist
du
ja, Fan? Schon, die Crime Time gucke ich gern. Das ist, genau. Wir haben heute eine Trugreim-Folge.
Hey, Witzker.
Ein echtes Trugreim. Okay. Und ich komme mir schon wie der totale Detektiv vor, weil es gibt da viele interessante Details und es ist sehr nuanciert, der Fall, den wir uns heute angucken wollen. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch zwei andere Fragen für dich.
Kommt der Quiz am Anfang diesmal? Nee.
Also die erste Frage ist, kennst du einen Film, bei dem man eigentlich quasi einen Held hat oder mit dem man mitfiebern soll, aber den man so extrem unsympathisch findet, dass man sich die ganze Zeit denkt, oh ja, wenn der Plan jetzt nicht aufgeht, dann fände ich es jetzt auch nicht schlimm.
Ich kann dir jetzt keine Filmtitel nennen, da bin ich total schlecht, aber ja, bestimmt habe ich solche Filme gesehen. Ich kann dir keinen Filmtitel nennen.
Nee. Also, jedenfalls, der Fall, den wir uns heute angucken, yeah. Das ist so ein Fall,
oh.
wo es ein Kabinett an unsympathischen Akteuren gibt, komplett rund um den Tisch. Deswegen ist es auch so schwierig, irgendwie zu unterscheiden, was ist jetzt quasi persönlich und was ist in der Sache richtig. Und das mhm. macht den Fall ganz spannend eigentlich. Mhm. Und quasi um einzuleiten, habe ich mir ganz lange überlegt, wie man quasi als Analogie erklärt, was jetzt hier eigentlich technisch passiert ist. Und es gibt tatsächlich keine so gute Analogie, aber ich probiere es mal. Ja?
Bevor wir anfangen, sag mir, also das ist jetzt ein ganz aktueller Fall, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwann mal an und dazu mal passiert, sondern ganz aktuell.
Genau, also das ist ein Fall, der jetzt gerade seine letzte Revision überstanden hat und da gibt es ein Urteil dazu und der Angeklagte, das ist in dem Fall der Hendrik H., der ist nicht einverstanden mit dem Urteil und der möchte mit seinem Anwalt vors Bundesverfassungsgericht gehen damit. Und da geht es um Computersabotage. Mhm. Der Fall war in den Medien als Modern Solution Fall, also das ist die Firma, die da betroffen ist. Aber bevor wir dazu kommen,
okay.
erzähle ich erst die Analogie, okay? Ja. Weil die passt nicht so ganz, aber sie setzt so quasi das Bild, wie spektakulär das technische Problem ist eigentlich. Und das ist wirklich ganz eklatant an der Stelle.
Okay.
Also stell dir vor, du eröffnest ein neues Konto bei einer ganz modernen, neuen, super-duper Bank mhm. und da gibt es keine Geldautomaten bei der Bank, sondern du kriegst einen kleinen Roboter. Und der kleine Roboter, der wohnt bei dir zu Hause und wenn du Geld brauchst, dann sagst du zu dem, hey Roboter, ich brauche 100 Euro. Und dann fährt der los und der fährt in die Stadt, ja, und mhm. da ist mitten auf dem Marktplatz ist der Tresor von der Bank. Aber nicht wie bei einer normalen Bank, quasi im Gebäude, sondern der ist von außen frei zugänglich, also quasi im Internet.
Okay.
Und der Roboter, der fährt da an diesen Banktresor hin, dann dreht er an den Rädern mhm. und macht den Banktresor auf, fährt da rein, holt 100 Euro raus, fährt raus, macht wieder zu und bringt dir die 100 Euro.
Okay. Und das ist eine Kombination, die alle Roboter kennen, oder wie?
Also ja, genau.
Andere Menschen haben auch noch Roboter.
Ja, ja, genau. Ach so, das stimmt natürlich. Ja. Also andere Menschen haben auch noch Roboter und ja, ja, klar, die haben alle natürlich denselbe Roboter-Safe-Kombination irgendwie mit drinnen.
Okay. Also finde ich total praktisch. Super.
Das ist mega praktisch. Ja. Aber es ist halt sofort, also deine Frage ist ja, warum fragst du dich das?
Oh, naja gut, also wenn halt einmal diese Kombination irgendjemand davon erfährt, dann kann halt jeder diesen Tresor öffnen.
Richtig. Und das ist ja schon eher schlecht, weil ja. ich meine, die Bank, die sieht vor, dass du den Zugriff auf den Tresor durch deinen Roboter machst, weil der gibt dir natürlich nur das Geld, was dir gehört. Aber prinzipiell kennt der Roboter ja die Kombination. Mhm. Also wenn du dem Roboter diese Kombination entnimmst, indem du zum Beispiel dem seine Firmware ausliest oder so, dann kannst du ja auch einfach selber an den Banktresor gehen. Das ist ja wahnsinnig praktisch. Da ist ja jetzt nicht nur dein Geld drin, sondern da ist ja das Geld von allen Leuten drin. Ja. Und das ist passiert. Okay. Im Endeffekt hat einer quasi seinen Roboter aufgemacht und hat gesagt, naja, die Kombination da drin, ist das jetzt nur mein Tresor oder wie? Und ist da dann hingegangen und hat den mal aufgemacht und festgestellt, oh ja, krass, da ist quasi, da sind die Kronjuwelen alle zugreifbar für jeden.
Und hat er dann auch was rausgeholt?
Ja, also hat sich zumindest mal einen Überblick über die Daten verschafft. Ob es da quasi einen vollumfänglichen Abzug aller Daten gab, das wissen wir nicht aus den verfügbaren Urteilen, aber hat er schon gemacht, ja.
Okay, das wäre jetzt für mich aber wichtig zu wissen, weil, also je nachdem, es ist ja ein unterschiedlicher Schweregrad, oder? Also wenn ich jetzt an diesen Tresor gehe und da ist halt nur Geld drin, ja, dann, also weil du gerade von Daten gesprochen hast, ich meine, wenn da jetzt nur Geld drin ist, ja, dann ist halt Geld drin und dann kann ich sagen, ja, er hat den Roboter, also man kann den Roboter öffnen, man kann das irgendwie auslesen, er ist da hingegangen und hat gesagt, hier, guck mal, ich konnte den Tresor öffnen und als Beweis, entweder zeige ich euch das Geld, das ich da rausgenommen habe oder hier ist das Geheimnis und ich habe den Tresor noch nicht geöffnet.
Ah ja, spannend. Nee, er hat schon Daten entnommen. Da waren schon Daten entnommen. Aber jetzt, ob er jetzt quasi alle Daten entnommen hat oder nur ein paar, das weiß ich nicht. Aber es waren auf jeden Fall unbefugte Daten, auf die er zugegriffen hat, um zu belegen, dass er diesen Zugriff hat.
Und also das ist jetzt die Analogie?
Das ist die Analogie.
Ja.
In echt geht es um eine Binary. Der Roboter ist eine Binary, eine Exe-Datei.
Eine ausführbare Datei.
Genau, eine ausführbare Datei. Und es geht um einen Datenbankserver, der im Internet steht, einen MySQL-Datenbankserver. Und es gibt ein Datenbankpasswort. Und damit kriegt man quasi volle Rechte auf alle Kunden. Und das sind Kundendaten von, die Firma gibt an, das sind etwa 700.000 Kunden. Und die betreiben so Webshop-Applikationen, so als Mittelsmann oder so. Und deren Kunden wiederum sind zum Beispiel Otto, Real, Kaufland, Check24, Idealo. Also es sind also große Kunden.
Ja, keine kleinen Namen, ja.
Ja, genau.
Okay. Aha. Und dieser Kerl, wie hieß er nochmal?
Hendrik H.
Hendrik H. Hendrik H. hat also dieses Passwort entdeckt.
Hendrik H. hat das Passwort entdeckt, genau. Also, und hier wird der Fall schon spannend. Der ist quasi, wie ich es verstehe, zu dem Zeitpunkt Freelancer und der arbeitet im Auftrag von auch einem kleinen Kunden, der eben diese Software eben auch für seinen Webshop irgendwie einsetzen will. Also verstehst du, wie ich meine?
Nee, also er ist Freelancer und er arbeitet für einen Kunden, der auch diese Software, also diese Modern Solution Software
einsetzen will. Genau. Also irgendeiner will was verkaufen und der will diese Modern Solution Software einsetzen und der sagt, hier Hendrik H., bitte code mir doch oder was weiß ich, integriere mir das oder was weiß ich, was er da für einen Auftrag hatte.
Okay, also nicht so hier, guck mal, ob das Ding sicher ist.
Nee, eben nicht. Ah, guck mal hier, ob das sicher ist. Das ist übrigens auch im Urteil ein spannender Punkt. Das steht auch so drinnen. Aber also auf jeden Fall nur diese Aufgabe. Und das Problem ist, der Hendrik H. hat von Anfang an einen Interessenskonflikt, weil dem seine Freelancer-Tätigkeit wohl schon sich auch überlappt mit den Angeboten, die Modern Solutions selber anbietet.
Oh, okay.
Also das macht es ein bisschen juicy gleich, ne?
Also Hendrik hat auch solche Webshops oder so eine Webshop-Software oder
ja, weiß ich halt nicht.
Was in der Art.
Das ist nicht näher definiert, das konnte ich nicht rausfinden, aber zumindest gibt es Offerings, die sowohl der Hendrik H. selber bereitstellen, als auch eben Modern Solution.
Also sprich, das könnte heißen, dass Hendrik eventuell ein Interesse daran hat, dass jetzt vielleicht die Modern Solution Software nicht so gut dasteht, beziehungsweise vielleicht nicht eingesetzt wird, weil er irgendwie seine eigene Software oder seine eigenen Lösungen einsetzen will. Man könnte das unterstellen.
Mutmaßlich, genau. Ja, ja. Genau. Jetzt ist es so, bei diesem Einsatz von dieser Software fällt ihm eben diese Sicherheitsschwachstelle auf. Wo genau, das ist nicht letztendlich geklärt. Allerdings muss man auch sagen, dass da ganz offensichtlich auch jetzt nicht die volle Wahrheit immer als Einlassung zu Protokoll gegeben wurde. Also unter anderem steht da drin, naja, der Angeklagte, der hat sich zu dem Datenbankserver hin verbunden und sobald er festgestellt hat, dass das nicht nur seine Daten sind, hat er sofort die Verbindung zugemacht, ohne irgendwas zu sichern und hat gar nichts weitergemacht. Ja. das kann ja schon nicht stimmen, weil es ja auch Screenshots von diesen Daten gibt. Ja, das ist eine Sicherung. Also insofern, das widerspricht sich schon selbst, diese ganze Sache.
Warte, aber lass mich das mal kurz sortieren. Also nur, damit ich verstehe. Nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Das Modern Solution, ist das eine Cloud-Software? Also ist das, oder ist das eine Software, die du installierst auf einem Server und dann eben selber betreibst?
Puh, das weiß ich gar nicht. Also das ist irgendwie, das ist so eine ausführbare Datei, die auf dem Kundenrechner läuft. Aha. Und dann sich halt eben zu dieser Datenbank hinverbindet. Das scheint meines Erachtens nach nicht das Webfrontend zu sein, aber vielleicht ist das ein Tool, um die Daten einzustellen. Das kann ich dir auch nicht ganz genau sagen, was das ist.
Das heißt aber, ich installiere auf meinem Computer eine Software und ich kann dann in diese Software reinschauen, kann mir die ein bisschen genauer anschauen und dabei entdecke ich dieses Datenbankpasswort.
Richtig. Wobei eigentlich guckst du die Software ja nicht so genau an. Die Frage ist, wie guckst du die an? Dekompilierst du die? Das stand hier eben im Raum, dass diese Software dekompiliert wurde. Oder jagst du so eine ausführbare Exe-Datei einfach nur durch Strings durch? Das hätte hier in dem Fall übrigens auch gereicht, um das Passwort zum Vorschein zu bringen. Also es war sehr, sehr schlecht gesichert. Wobei man allgemein natürlich sagen muss, dass sich das nicht sichern lässt. Ja, also das ist einfach in der Konstellation diese Designentscheidung, die ist so unfassbar schlecht. Das ist so ein schlechtes Security-Design, dass du das nicht gesichert bekommst. Ja, also du kriegst es nicht sicher hin. Mit den Maßnahmen, die Modern Solutions da getroffen haben.
Okay.
Ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe ja gesagt, das ist ein Gruselkabinett der auffälligen Persönlichkeiten und ich versuche mich sehr präzise auszudrücken, weil die alle nämlich mega Bock auf Rechtsstreit haben. Also wenn du
ja, super.
Ey, wenn du danach suchst nach diesen Leuten auch, das ist völlig wild, ja. Also oder die Akteure, die da mit dem Bild sind.
Dann nochmal, um es zu sortieren, oder? Also der Hendrik H. bekommt einen Auftrag von einer Firma hier, ich will Modern Solution einsetzen, hilf mir dabei. Okay, der Hendrik H. hilft dabei, installiert die Software beziehungsweise bringt die zum Laufen, schaut sie sich dann aber genauer an. Also er muss sich irgendwie genauer anschauen. Du sprichst von Dekompilieren beziehungsweise eben das Tool Strings zu benutzen, sieht dann dieses Passwort. Also allein dieser Vorgang, also nach diesem Passwort zu suchen, sprich dieses entweder dekompilieren oder eben Strings benutzen, ist das schon strafbar?
Das ist genau die Frage.
Ja, es sind ja eigentlich keine, also ist ein Dekompilieren beziehungsweise eben Strings benutzen, ist das ein Hacker-Tool?
Ja, das ist genau der Punkt, um den es hier geht. Also und da jetzt gehen wir vielleicht mal einfach die ganze Historie durch und dann sage ich dir, was das Gericht entschieden hat. Dann gucken wir mal, warum es da quasi zu einer Verfassungsbeschwerde kommt. Also es geht los am 23.06.2021, also eine laue Sommernacht. Und der Hendrik H., der nimmt erstmalig Kontakt mit diesem Datenbankserver auf, benutzt die Credentials, die er irgendwie da erlangt hat und loggt sich da ein. Zieht auch ein paar Daten ab, macht Screenshots davon.
Oh.
Ja, und schickt in der Nacht noch, ja, also es muss spät nachts gewesen sein, am frühen Morgen steht im Urteil drin, also ich, was weiß ich, 2 Uhr nachts oder so, schickt eine Mail an seinen Blogger-Freund Mark S. Mark S.
Bevor wir dazu kommen, ganz kurz was zu den Daten. Sagst du nachher noch was? Also was enthalten diese Screenshots? Metainformationen über quasi die Datenbankstruktur oder schon tatsächlich personenbezogene Daten?
Ich weiß nicht, wer die Daten geschwärzt hat an der Stelle, aber die Daten, die öffentlich verfügbar sind, die sind, das ist zum Beispiel Informationen aus einem Ticketing-System über alle Kunden hinweg. Und das sind natürlich schon personenbezogene Daten. Es sind da übrigens auch Adressdaten drin. Es sind da auch tatsächlich in dem gesamten Datensatz, da weiß ich jetzt nicht, ob er die abgezogen hat oder nicht. Meine persönliche Vermutung ist, da ist ein MySQL-Dump gezogen. Das glaube ich einfach nur deswegen, weil wenn der in der Situation, in der er diese Sicherheitslücke entdeckt hat, super aufgeregt und ja offensichtlich total gehypt mitten in der Nacht, dann natürlich irgendwie auf die Kronjuwelen stößt und dann Angst hat, dass ihm der Zugang irgendwie weggenommen wird, weil es jemandem auffällt, dann kann ich mir vorstellen, dass das Erste ist, einfach alles erstmal abzuziehen, so einen MySQL-Dump zu machen und dann später es in Ruhe auszuwerten. Aber das kann man natürlich nicht beweisen. Ne? Also kannst du es natürlich auch so konfigurieren, dass du nur selektiv Daten da aus der Datenbank rausziehst. Also es ist reine Mutmaßung hier. Auf jeden Fall aber in den Daten, die in den Screenshots zu sehen sind, von denen wir wissen, dass die offensichtlich weitergegeben wurden, ja, die sind geschwärzt, aber es ist klar, da sind personenbezogene Daten beinhaltet, unter anderem eben Namen, Adressen von Kunden, offensichtlich auch unverschlüsselte Passwörter für, ich glaube, VPN-Zugänge oder so. Das ist schwierig rauszufinden. Man muss da verschiedenste Quellen irgendwie so zusammenführen, um ein klares Bild zu kriegen. Aber es ist auf jeden Fall sehr brisant. Ja, es ist echt sehr, sehr uncool, dieses Datenleck.
Okay, finde ich wichtig, aber ich habe dich unterbrochen. Also er geht auf diesen Blogger zu.
Genau, also es ist der 23.06.21 und er schreibt quasi seinem Blogger, mutmaßlich Freund, ich weiß nicht, ob die befreundet sind oder nicht, das, nicht, dass mich, weil der ist nämlich auch super klagewütig, dem schreibt er quasi einen Screenshot und eben, was er da gefunden hat. Mhm. Am nächsten Morgen, am 23.06.21, so etwa gegen 8 Uhr morgens, schickt er dann wohl auf Rat von dem Blogger Mark S., der Modern Solution, eine E-Mail. Und in dieser E-Mail, da legt er das Datenleck offen.
Das heißt also, zuerst entdeckt er diese vermeintliche Lücke, beziehungsweise er entdeckt, dass er diesen Zugriff hat und denkt zuerst dran, den Blogger zu kontaktieren, bevor er die Firma kontaktiert.
Richtig.
Also Responsible Disclosure sieht anders aus.
Ja.
Okay.
Also ja, es ist genau, es ist ganz spannend auf jeden Fall, weil, also gut, er fragt den auch um Rat, ne? Also er sagt, naja, was soll ich jetzt machen? Und der sagt ihm wohl auch, naja, melde die Sicherheitslücke anonym.
Okay. Mhm.
Und das macht er dann auch direkt am nächsten Morgen.
Na, immerhin.
Richtig. Aber es ist auch spannend und da ist es gut, dass wir mehrere Urteile haben, weil nicht in jedem ist alles zensiert drinnen, aber in einem Urteil, da steht diese Mail fast im Volltext drinnen. Und die möchte ich mal vorlesen, weil das findet man nämlich in den Medien nicht so. Und ich finde, das ist schon relevant einfach für die Einordnung, wie da so die Motivationslage der Akteure ist.
Oh ja.
Er schreibt eine E-Mail mit dem Betreff Datenleck. Auch witzig, in dem Urteil ist quasi Datenleck zensiert worden, also durch ein Akronym ersetzt. Also das Wort Datenleck. Aber durch das andere Urteil wissen wir, dass das Subject Datenleck war. Also ich habe mir jetzt quasi so Puzzlearbeit ein bisschen gemacht. Also er schreibt mit dem Betreff Datenleck anonym an die Modern Solution und teilte dieser das Folgende mit. Bei der Einrichtung ihrer Software ist uns aufgefallen, dass diese versuchte, eine Datenbankverbindung in das Internet aufzubauen. Unsere Firewall hat direkt Alarm geschlagen und die Verbindungsanfrage samt Zugangsdaten gelockt. Da wir grundsätzlich gewisse Kommunikationswege auf unseren Servern blockieren, wie etwa der Zugriff auf eine unbekannte entfernte Datenbank, habe ich geprüft, worum es sich bei der Datenbank handelt. Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass die übermittelten Zugangsdaten zu mehreren Datenbanken auf ihren Servern führen. Die genaue Aufstellung der Datenbanken entnehmen Sie der Datei, ist zensiert. In dieser Datenbank befinden sich empfindliche benutzerbezogene Daten, wie in der Tabelle SU zu sehen. Exemplarisch dafür die ersten 10 Einträge aus dieser Tabelle. Weitere Kundendaten lassen sich aus den anderen Tabellen auslesen. Bla 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 bla. Ich bitte Sie, innerhalb der nächsten 2 Werktage Ihre Kunden und den Landesdatenschutzbeauftragten, Klammer auf nachweislich, Klammer zu, über das Datenleck zu informieren. Zudem bitte ich Sie, das Datenleck innerhalb von 7 Werktagen zu schließen. Ich erbitte zusätzlich zu den Forderungen ebenfalls einen Nachweis, welchen Sie mir über diese E-Mail-Adresse zusenden können. Ich bitte um eine Lesebestätigung. Mit freundlichen Grüßen, anonym.
Okay. Das heißt, er setzt hier gleich mal die Termine, die Fristen.
Er setzt die Fristen und er setzt die Fristen sehr knapp.
Ja, ultra knapp. 2 Tage ist schon hart.
Naja, 7 Tage zur Behebung von so einer Sicherheitslücke.
7 Tage zur Behebung, ja genau, ja.
Und es muss ihm ja, er ist ja Softwareentwickler, ihm muss ja klar sein, dass es sich hier um ein systematisches Problem handelt, um einen Designfehler in der Software, um eine eklatante Schwachstelle, die nicht innerhalb von 7 Tagen zu beheben ist. Also weil, klar kannst du das Passwort ändern, aber das nützt nichts, dann besteht das Sicherheitsproblem weiterhin. Ja, da hast du im Endeffekt nur die Kombination von deinem Safe und den allen Robotern geändert, aber du musst das ganze System umkrempeln. Ja, du musst das alles auf links drehen und es geht nicht in 7 Tagen. Das muss jedem klar sein, der sich mit IT-Systemen auskennt und auch dem Hendrik H. Also es bedeutet, er setzt die natürlich jetzt massiv unter Druck. Er sagt, Landesdatenschutzbeauftragten müssen die informieren und ihn dann quasi darüber in Kenntnis setzen. Also ich finde auch sehr ekelhaft, dass er sich da so aufspielt als derjenige, der das arbitriert.
Ja, genau.
Also ich möchte den Nachweis bekommen und nur wenn du mir diesen Nachweis erbracht hast, dann ist es für mich okay. Ja, das ist nicht seine Aufgabe in der Rolle. Ich meine, er hätte den Landesdatenschutzbeauftragten sofort informieren können und dann wäre die Sache gut gewesen. Er hätte auch gar nicht die Firma selber informieren müssen. Aber diese Frist zu setzen, 7 Tage, das ist einfach schon, das ist auf jeden Fall sehr fragwürdig.
Ja, finde ich auch. Also da schwingt ein gewisser Sound mit.
Schon, ne?
Ja. Ich habe noch eine kleine Detailfrage. Ich mache eine Klammer auf. Und zwar, er behauptet also in diesem Schreiben, dass die Firewall die Benutzernamen gelockt hätte.
Ah, super geil, dass du sagst. Ja, genau da wollte ich jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Ja, weil ich glaube, von der Geschichte nämlich auch tatsächlich kein Wort.
Also das ginge ja nur, wenn du eine unverschlüsselte Verbindung aufbaust.
Ja, und tatsächlich, also bei der verwendeten MySQL-Version, da könnte das schon sein. Also den Screenshots kann man entnehmen, dass da ein Ubuntu 18.04 zum Einsatz kommt mit einer MySQL-Version 5.7.34 und das ist jetzt auch schon ewig her, aber ich bin der Meinung, dass damals irgendwie TLS über MySQL-Verbindungen zumindest nicht Standard war. Also es bedeutet, das hätte extra konfiguriert werden müssen. Ja, ob es das jetzt war, weiß man nicht. Also mutmaßlich wäre es schon eine unverschlüsselte Verbindung, wenn sie denn zustande kommt. Also ich meine, die Begründung ist ja ganz clever, zu sagen, naja, ne, Port, was weiß ich, 3306 oder so ist MySQL, das wird abgeblockt. Das ist sogar noch plausibel, wenn du eine aggressiv konfigurierte Firewall hast. Ja. Aber dann zu behaupten, ja, das Passwort mitgelockt, das ist haarsträubend. Also da gibt's, tut mir leid, das abgesehen davon würde es mich wundern, dass irgendein Firewall-Produkt hier Layer 7 Pakete mitlockt und die dir dann ausspuckt oder was, weil dazu muss es ja schon mal ein Verbindungshandshake geben, weißt du, was ich meine? Genau. Also wenn die Firewall das blockt, dann blockt die quasi das SYN und dann kommt die TCP-Verbindung nicht zustande und dann laufen da keine Pakete über die Verbindung. Also das ist eine Schutzbehauptung, meines Erachtens nach absolute Schutzbehauptung. Ja. Na, der wollte, also von Anfang an war ihm klar, das, was er gemacht hat, das ist möglicherweise nach geltender Rechtslage vielleicht nicht so korrekt. Deswegen hat er eine Schutzbehauptung aufgestellt, wie er an dieses Passwort gekommen ist.
Ja, also davon gehen wir jetzt aus. Ne? Also von dem, was wir da lesen, ja.
Da gehen wir davon aus. Also das, was er hier auf jeden Fall in der E-Mail schreibt, ist nicht plausibel. Aber voll spannend, das ist dir auch sofort aufgefallen. Ja klar, wenn du IT-affin bist, dann fällt dir das sofort auf. Ja. Aber ich meine, klar, einem Gericht möglicherweise halt nicht. Jetzt geht's weiter. Die Modern Solutions informiert noch am selben Tag ihre Kunden. Also geht eine Pressemeldung raus mit dem Datenleck. In dem Datenleck auch ganz witzig, da bezeichnen sie ihn als ethischen Hacker, aber in Anführungszeichen. Ja, also das ist auch ganz witzig. Ja, es hat ein Anführungszeichen, Airquotes, ethischer Hacker, halt unsere Dinger und sie wissen auch nicht irgendwie, naja, gibt halt so eine Stellungnahme, was da alles für Daten betroffen sind und so weiter.
Weißt du, ob sie aktiv ihre Kunden anschreiben oder eher so einen Blog-Eintrag machen?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur dieses PDF vom 23.06. eben, wo das drinsteht, aber ich weiß nicht, in welcher Form das publiziert wurde.
Ja, finde ich übrigens bemerkenswert, diese Reaktion, also gleich am nächsten Tag die Kunden tatsächlich drüber zu informieren, macht nicht jede Firma so.
Macht nicht jede Firma so. Und ich glaube auch, die hatten sich irgendwie Hilfe geholt. Also da gab es eine Firma, die für die vermutlich den externen Datenschutzbeauftragten stellt und die hat diese Stellungnahme eben verfasst hier. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass da keine wirkliche Abhilfe gegeben wird in dieser Mail. Also es steht drinnen, was alles betroffen ist und was für Daten und dass man sein RDP-Kennwort ändern soll und so. Mhm. Aber das ist natürlich weiterhin exponiert. Ja, also jetzt wird es ganz spannend. Noch am selben Tag, an diesem warmen Sommertag, dem 23.06.21, stellt Mark S. in sein Blog, das ist wohl auch ein relativ großes, bekanntes Blog im Bereich Warenwirtschaftssystem in diesem Dunstkreis, einen Beitrag ein und den nennt er Warnung Datenleck beim JTL-Partner Modern Solution GmbH und Co. KG. Und in diesem Blogbeitrag schreibt er richtig viele juicy Details rein. Das sind Datenbank-Dump-Screenshots, wo man quasi eine Konsole sieht. Da sind die Hostnamen sichtbar, zu denen man sich verbinden muss. Da ist der Nutzername sichtbar, da fehlt nur das Passwort. Oh. Da sind geschwärzte Kundendaten, also die Vornamen sind sichtbar und der Ort, in dem Kunden wohnen, so eine Telefonnummer teilweise so. Also da ist schon irgendwie klar, dass da viele Informationen quasi vorhanden sind. Da läuft zum Beispiel auch, was aussieht wie ein PHP MyAdmin. Das ist der Grund, warum ich vorhin auch gesagt habe, ich gehe davon aus, dass sie sich ein komplettes Datenbank-Dump gezogen haben. Klar, den PHP MyAdmin kann man natürlich auch so konfigurieren, dass er an einen Remote-Datenbank-Server sich hinverbindet. Aber das ist dann halt super träge und langsam. Also das ist einfach viel flotter, wenn man quasi einen lokalen Datenbank-Mirror hat. Deswegen meine Mutmaßung, ja, vermutlich halt eine Lokalinstanz, obwohl man es tatsächlich an dem Screenshot jetzt nicht erkennen kann. Mhm. Am selben Tag.
Mhm. Also der hat halt jetzt richtig Lust drauf, das zu veröffentlichen, weil er sieht, okay, die Firma hat schon eine Stellungnahme dazu gemacht. Also unterstelle ich jetzt mal. Und er hat da brisante News und will da punkten damit.
Ja, genau. Also, kann man so sagen, auf jeden Fall.
Ja. Brauchst du ja auch als Blogger, ne? Du brauchst ja solche Beiträge.
Das ist, ja, das ist natürlich saftig, klar. Ne?
Explosiv, also
das ist,
explosiv.
Ja, klar. Das hat natürlich mit irgendwie Responsible Disclosure gar nichts mehr zu tun. Also es ist eine sehr ego-getriebene Sache.
Also wenn du so viel Details beiträgst, die es anderen dann erleichtert, tatsächlich diese Sicherheitslücke auch auszunutzen, ja. Genau, ja. Also was wäre responsible gewesen? Er macht einen Blogbeitrag und verweist halt auf die Meldung von der Firma.
Also ja, responsible wäre gewesen, den Datenschutzbeauftragten zu informieren und zu sagen, ich handle das nicht. Und zu sagen, ich schreibe in 90 Tagen einen Blogeintrag dazu.
Ja, genau. Ja.
Also eine hinreichende Frist und sich aus diesem ganzen Dings raushalten, aus dieser Arbitrierung raushalten. Weil das ist nicht seine Aufgabe an der Stelle. Ja? Also wenn er quasi der Airquotes ethische Hacker ist, dann ist das Finden und das Melden der Sicherheitslücke gehört zu seinem Aufgabenbereich, aber die Arbitrierung, das ist nicht mehr die Aufgabe von ihm.
Aber da kickt ja unser Ego, ne? Also wir haben sowas gefunden, wir haben diesen Zugangscode zum Tresor, der in der Mitte des Marktplatzes steht, gefunden und dann wollen wir natürlich den anderen auch Bescheid sagen, dass wir so schlau waren und das entdeckt haben. Das heißt also, wenn wir da so stolz sind, dass wir da diese Lücke gefunden haben und da das eigentlich am liebsten jedermann sagen wollen, dass wir so schlau waren, das gefunden zu haben, sollten wir uns eher zurückhalten. Und verantwortlich damit umgehen, ne? Okay, also in diesem Fall hat das so nur so halb gut funktioniert.
Ja. Also eigentlich nicht eigentlich so gut nicht. Funktioniert. Also, weil, ja klar, aber das ist genau wie du sagst, ja. Du musst echt so hart auf die Bremse treten, weil du dich sonst halt auch selber in richtig problematisches Terrain gibst. Und genau das, dieses Ego, dieses, wir sind so stolz drauf, wir sind die Ersten, die es gefunden haben. Und wir freuen uns natürlich irgendwie, ja. Und die anderen stehen doof da, ja, das sind vielleicht auch noch meine Konkurrenten. Also da ist natürlich auch Häme mit im Spiel. Das finde ich doch ganz cool.
Ja. Aber wer hat denn jetzt einen Fehler gemacht und warum ging das Ganze vor Gericht?
Ja, genau. Also die Modern Solution erstattet 2 Tage später Strafanzeige.
Gegen den Blogger oder gegen Henrik H.?
Gegen Henrik H. Tatsächlich wird der Blogger Mark S. auch angezeigt. Also zumindest laut seinem eigenen Blogbeitrag vom 18. September 2021, in dem er eben von Vorwürfen von Datenhehlerei und Verleumdung spricht. Mehr Informationen konnte ich da aber auch nicht drüber erlangen. Also ich habe da kein Aktenzeichen dazu gefunden. Ich gehe davon aus, also dass das Verfahren entweder eingestellt wurde oder gegen Auflage eingestellt wurde. Also dass da nichts Großes draus geworden ist. Aber die Modern Solution hat auf jeden Fall 2 Tage später Strafanzeige gestellt und danach auch noch Strafantrag gestellt. Es wird ja nicht jede Straftat verfolgt, also Beleidigung zum Beispiel, wird nicht unbedingt verfolgt, die wird nur verfolgt, wenn du einen Antrag stellst. Wann dieser Strafantrag gestellt wurde, das kann ich dir nicht sagen, weil das ist tatsächlich auch geschwärzt, das Datum in dem Urteil. Aber es muss ja nach der Strafanzeige passiert sein.
Weswegen beschuldigen Sie ihn denn? Also was ist das Thema, dass er das veröffentlicht hat oder dass er das benutzt hat oder dass er da reingegangen ist, dass es gefunden hat. Was ist genau das Problem von Modern Solution?
Also, Sie beschuldigen ihn nach einer Straftat nach Paragraph 202a Absatz 1 StGB.
Oh, das war der Hacker-Paragraph.
Ja, genau. Und das ist das Ausspähen von Daten. Also wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und hier spielt jetzt eine Rolle der Wortlaut des Gesetzes. Mhm. Also diese Daten, die da in der Datenbank sind, die sind ja durch dieses Passwort geschützt. Mhm. Und dadurch, dass es ein Passwort gibt, besteht also ein besonderer Schutz.
Ja, und das ist natürlich schwierig, oder? Was würdest du denn unter besonders gesichert verstehen? Was verstehe ich unter besonders gesichert?
Also der Witz ist ja genau der Knackpunkt an diesem Fall, warum der auch so heiß in der Hacker-Community diskutiert wird, ist, dass die Definition von Technikern wie dir und mir und die Definition von Juristen da sehr, sehr weit auseinanderklafft.
Ja, ja, ja. Ich will es mal, also die Analogie, oder? Also diese Roboter laufen da rum. Ich würde sagen, es ist nicht besonders gesichert, wenn die den Zugangscode zu diesem Tresor, die Kombination quasi auf dem Zettel in der Hand halten und damit so rumlaufen. Mhm. Ja, da, und dann halten sie den so von dem Tresor und dann geben sie das ein. So. Das halte ich für nicht besonders gesichert. Mhm. Wenn das jetzt aber in den Robotern drin ist und du musst so einen Roboter erstmal aufknacken, muss den auseinanderbauen und so weiter. Ist es dann besonders gesichert?
Also wenn der Roboter quasi eine PIN eingibt und seine Hand davor hält, dann ist es eine besondere Sicherung, findest du. Ist meine Hand, wenn ich meine EC-Karten-PIN eingebe, ist das eine besondere Sicherung meiner PIN?
Ja, genau. Ja, gute Frage, oder?
Also die Juristen finden ja. Also sagen wir es mal, für die sind schon niedrigste technische Hürden gelten als besondere Sicherung. Und das ist, Moment, das ist evident aus den Urteilen, die fällen, ja, also dass sie das so interpretieren. Und das ist natürlich sehr fragwürdig.
Ja, aber das ist total schwierig, oder? Vielleicht nochmal, also wie willst du das denn als Laie, also Juristen sind in dem Sinne ja bezüglich Computersicherheit oder so wahrscheinlich Laien oder oftmals, wie willst du das denn beurteilen? Also dann kommt jemand her und sagt, boah, ja, da musst du Strings benutzen und dekompilieren und so. Huiuiui, das klingt ja kompliziert. Okay, das muss besonders gesichert sein. Und dann kommt ein anderer und sagt, ja, Leute, das ist nichts Besonderes.
Ja, ja, es ist halt voll schwierig. Aber es ist ja wie so oft, ich meine, wenn du Druckreim auch gern guckst, dann haben die Sachverständigen extrem viel Macht in so einem Prozess. Ja, und ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, warum sich da nicht einer findet, der mal den Gerichten sagt, Leute, also Strings, das kann halt jeder Handstamp. Das ist wirklich nichts Besonderes. Das ist nicht besonders gesichert. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung. Ja, wenn ich Sachverständiger wäre, dann würde ich das so sagen. Aber also auf jeden Fall, aber in dem Fall geht es dann weiter. Es ist ganz spannend, weil offensichtlich sie ermitteln Hendrik H., obwohl er hier anonyme E-Mail und wie war es, ne? Also sie kriegen raus, wer das war. Ja. Und sie durchsuchen auch seine Wohnung. Mhm. Das passiert laut Heise am 15. September 2021, also so gut 3 Monate, nachdem dieses ganze Ding angefangen hatte. Beschlagnahmen, Rechner, Handy, pipapo. Ja, die im Übrigen, ja, Side Note, offensichtlich auch nicht Festplatten voll verschlüsselt waren, weil sonst hätten sie ganz viele Daten hier an der Stelle nicht gehabt. Also nicht besonders gesichert waren die. Und dann gehen 2 Jahre ins Land und es ist jetzt der Mai 23 und am 10.05.23 fällt das Amtsgericht Jülich einen Beschluss. Und dieser Beschluss, der sagt, nach den Ergebnissen des vorbereitenden Verfahrens erscheint der Angeschuldigte einer Straftat nach § 202a Absatz 1 StGB aus rechtlichen Gründen nicht hinreichend verdächtig.
Oh.
Sie lehnen eine Strafverfolgung also ab. Dann wird es noch begründet, bla 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 bla, und sie sagen, die Kosten trägt die Staatskasse. Das Urteil ist, der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls wird aus rechtlichen Gründen abgelehnt.
Also das heißt, dieses Gericht hat es eben als nicht erwiesen gesehen, dass der Henrik H. sich gegen diesen Hacker-Paragraphen schuldig gemacht hat. Also
richtig, juristisch
schlecht formuliert.
Sie schreiben, und das finde ich eigentlich mega gut, was sie schreiben. Also sie schreiben, der Auffassung der Staatsanwaltschaft, wonach dafür bereits ein Passwortschutz als solcher genügt, folgt das Gericht nicht. Ein Passwort bewirkt nicht in jedem Fall eine effektive Datensicherung, etwa wenn es allzu simpel ist oder für bestimmte Anwendungen standardisiert verwendet wird. Ja. Für das in Anführungszeichen Verstecken von Passwörtern müssen entsprechende Anforderungen an die Wirksamkeit der Sicherungsmaßnahme gelten.
Ach, schau an.
Krass.
Ja.
Also wirklich absolut ins Schwarze getroffen, ja, meines Erachtens nach. Dem kann man richtig folgen.
Ja.
Und interessanterweise ist es auch so, dass hier die Richter nicht zu dem Ergebnis kommen, dass diese Dekompilierung eine besondere Überwindung der Schutzmaßnahme darstellt, sondern die schreiben, es ist uns eigentlich egal. Ja, es ist uns eigentlich egal, ob der jetzt Notepad verwendet hat, um an das Passwort zu kommen, oder ob der das dekompiliert hat. Dekompilierungstools sind für jedermann zugänglich und deswegen wird es abgelehnt.
Mhm. Ich vermute, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, weil Modern Solution hat das nicht auf sich sitzen lassen. Kann das sein?
Nee, also tatsächlich glaube ich, dass da Modern Solution gar nichts dazu beizutragen hat. Ich meine, muss man jetzt auch sagen, ich bin kein Jurist, wir sind ja beide keine Juristen. Also das bedeutet, meine Mutmaßung ist, dass an der Stelle jetzt die Staatsanwaltschaft die sogenannte sofortige Beschwerde nach § 210 Absatz 2 StPO eingelegt hat. Die kann nämlich gegen einen Beschluss eben Beschwerde einlegen und dann wird das Verfahren eben doch noch weitergeführt.
Okay.
Also ich weiß nicht wie, aber auf jeden Fall ist das Verfahren unter demselben Aktenzeichen eben weitergeführt worden. Für alle, die dies nachlesen wollen, ist es übrigens das AG Jülich 17 CS-230 JS 99/21-55/23. Es lohnt sich. Echt, das ist alles verfügbar. Das ist total cool. So. Und das bedeutet also, es wird verhandelt jetzt, ne? Es war ja vorher nur ermittelt worden und es gab einen Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Gericht hat den abgelehnt. Vermutlich hat die Staatsanwaltschaft dann sofortige Beschwerde eingelegt. Und jetzt wird verhandelt. Und es wird verhandelt vor dem Amtsgericht Jülich auch wieder, vor demselben Gericht. Und das Gericht, das kommt zu einem Urteil am 17. Januar 2024, also ungefähr nochmal ein halbes Jahr später. Ein kalter Januarmorgen ist es. Und der Tenor des Urteils ist, der Angeklagte wird wegen Ausspähens von Daten zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens und die eigenen notwendigen Auslagen zu tragen.
Aha.
Also sie verurteilen ihn jetzt.
Ja.
Ja. Erstmal, also eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist. Da muss man echt mal sagen, der Anwalt, Jens Ferner ist es, der äußert sich zu dem Fall auch ab und zu gern auf LinkedIn und so, da findet man einiges.
Okay.
Sehr cleverer Schachzug, also der ist echt clever.
Der Anwalt
der hat
von Henrik.
Der Anwalt von Henrik, ja. Weil die haben sich nicht eingelassen zu seinem Verdienst.
Okay.
Und der ist geschätzt worden von dem Gericht auf 60 Euro pro Tag. Also wenn du als Softwareentwickler 60 Euro pro Tag verdienst, machst du was falsch. Oder du arbeitest hart Teilzeit. Also keine Ahnung, aber sehr gut. Also muss man sagen, ist quasi von dem Ergebnis her, das sind 3.000 Euro, ist quasi vergleichsweise wenig. Dafür, dass es hier um einen Straftatbestand geht, der bedroht ist mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe.
Ja. Ja, gut, okay, also eine milde Strafe, aber trotzdem, wenn ich sage, ich finde es unfair, dann wehre ich mich dagegen.
Korrekt.
Also auch 3.000 Euro sehe ich da nicht ein und ich weiß nicht, ob das dann unter Vorstrafen auftaucht.
Nee, ich glaube, Vorstrafen ist nur ab 90 Tagessätzen, aber das ist ja also definitiv darunter. Aber es ist auf jeden Fall so und das ist jetzt auch ganz interessant, also in diesem Urteil und das finde ich halt auch so interessant und das liest man halt nicht auf Heise und auf Golem und so, da würdigt das Gericht schon die ganzen Umstände auch mit, also wie das gelaufen ist. Das Gericht würdigt mit, wie der Ton ist in so einer E-Mail, wie der sich geäußert hat. Das Gericht, ihnen fällt es auf, wie der Angeklagte sich verhält gegenüber der Firma und es fällt ihnen auch auf, wie die Motivationslage hier ist. Ja, dass das da ein Interessenskonflikt dasteht. Das steht auch, ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Urteil ist oder in dem nächsten dann, aber das ist spannend. Also das bedeutet, wenn man quasi in so eine Situation kommen will und jetzt keinen Rechtsstreit haben möchte, dann muss man sich professionell und korrekt verhalten.
Mhm.
Weil im Zweifelsfall fällt einem das auf die Füße. Ja, und das ist halt einfach kein guter Look, ja.
Mhm. Ja.
Also auf jeden Fall hier das mit diesem Blog, das schreiben die eben auch, dass das quasi dann direkt publiziert wurde. Und was sie eben auch mitwürdigen, ist Folgendes. Bei der Hausdurchsuchung haben sie offensichtlich dekompilierte Software gefunden. Warum? Naja, weil diese Software einen Header hat, wo ein Kommentar drin steht: Decompiled with HR Decompiler. Mhm. Ich habe jetzt zuerst gedacht, HR, also das ist anonymisiert. Ich dachte, das ist Hexrays. Aber ich glaube, ich denke, das ist C-Sharp. Und ich glaube nicht, dass sie einen Decompiler für C-Sharp. Ich weiß es nicht. Irgendein Tool halt. Und voll spannend, jetzt wird es auch wieder juicy. In der Urteilsbegründung selber steht drinnen, was die da in diesem Quellcode, den der Angeklagte offensichtlich auf seinem Rechner hatte, wo er die Modern Solutions Software dekompiliert hat, was da noch mit drin war, den hat er nämlich annotiert mit Kommentaren.
Er hat diese Binary hat dekompiliert und das Dekompilat, also den Source Code, dann noch kommentiert. Er hat sich das genau angeschaut und hat sich so die Stellen dann hat die Stellen mit Kommentaren versehen. Und das haben die Ermittlungsbehörden jetzt auch sich angeschaut.
Also, ferner enthält das auf dem Rechner des Angeklagten aufgefundene Dekompilat der MS Connect-Exe selbst angefertigte Kommentare mit abfälligen Äußerungen über die Qualität der Programmierung. Zitat, to do, WTF, hier hört selbst die Inkompetenz auf. Sowie to do. Junge, Junge, so passt man doch kein Datum in C-Sharp. Habt ihr Datetime.parseExact nicht zum Laufen bekommen? Fragezeichen.
Okay, weird.
Also, super weird. Also, der Hendrik H., der hält offensichtlich nicht viel von der Software der Modern Solutions. Ja, okay. Und der bringt es auch zum Ausdruck. Ja, so.
Aber für sich selber halt. Er bringt es für sich selber zum Ausdruck.
Ja, also.
Er und beschimpft auch, jetzt mal den Source Code.
Genau. Also, ja, aber ich finde es interessant, weil es ist ja für die, es ist ja nicht verfahrensgegenständlich, dass er diese Firma irgendwie nicht gut findet. Aber das Gericht würdigt es.
Okay.
Ja, es fällt ihnen auf. Ja. Es fällt ihnen auf.
Ja.
So, und dann schreiben sie eben, er hat sich unerlaubt Zugang zu den passwortgesicherten Kundendaten verschafft hat, seine Einlassung, dass er bei Zugriff auf die Datenbank davon ausgegangen sei, dass es sich nur um die Daten seines Auftraggebers gehandelt habe und die Verbindung nach der Feststellung, dass hier wesentlich mehr Daten vorhanden gewesen seien, sofort getrennt habe, ist unglaubhaft.
Ah, Moment, warum? Also kann doch sein, also jetzt, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also wenn ich sowas entdecke, würde ich vielleicht auch eher vom Positivfall ausgehen und sagen, okay, ich habe zwar das Passwort jetzt im Klartext und kann mich halt mit einem anderen Client irgendwie verbinden, kann diese Datenbankverbindung aufbauen.
Ja.
Aber ich gehe davon aus, dass ich nicht Zugriff auf alles habe.
Ja.
Also das kann ich nachvollziehen. Sondern ich hoffe, oder ich gehe davon aus, ich habe nur auf meinen Bereich, auf meine Datenbank Zugriff.
Wundert mich jetzt auch. Ja.
Okay.
Aber sie schreiben dann halt weiter, die Behauptung eines einmaligen versehentlichen Zugriffs auf die Datenbank, mit versehentlich in Anführungszeichen, ist mit dem feststehenden Versand der E-Mails mit Screenshots der Kundendaten an den ehemals Mitangeschuldigten und die Geschädigte unvereinbar. Also stimmt, ne? Er hat offensichtlich einen Screenshot, wo ganz klar hervorgeht, das sind nicht meine Daten und ja. Mhm. Und jetzt ist aber der Knackpunkt hier eigentlich, dass er schreibt, diese Daten waren nicht für den Angeklagten bestimmt und gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert. Die Sicherung des Zugangs zu einer Datenbank durch ein Passwort reicht als Zugangssicherung im Sinne des Straftatbestandes aus.
Mhm.
Ja. Also die sagen, naja, ein Passwort reicht. Und wenn das Passwort hardgecodet in der Binary drin ist, ist uns irgendwie egal. Ne? Mhm. Also das zählt.
Mhm.
Und sie schreiben dann eben auch, es ist gar nicht notwendig, dass du das dekompilierst, um dich strafbar zu machen, weil ein wenig später schreiben sie, der Angeklagte hätte sich nach diesen Grundsätzen im Übrigen auch dann strafbar gemacht, wenn er, seiner Behauptung entsprechend, das Passwort nicht erst durch die Dekompilierung, sondern bereits durch das Auslesen des Programms mit einem Texteditor in Erfahrung gebracht haben sollte. Der Angeklagte hat in diesem Zusammenhang das Tool N genannt, bei dem es sich nicht nur um Software für Textbearbeitung handelt, wie sie auf jedem Computer installiert ist, sondern um ein Programm zur Verwaltung von MySQL-Datenbanken.
Ah, okay.
Mhm. Also, das heißt, die sagen, wenn du dir die Exe-Datei anschaust und das Passwort da drin findest, dann darfst du es trotzdem nicht verwenden.
Mhm, ja.
Weil sie schreiben, auf die Verwendung einer solchen Software deutet auch die E-Mail des Angeklagten an den ehemals Mitangeschuldigten vom, ich schätze mal, das ist dann der 23.06. hin, indem er mitteilt, dass man sich die Daten aller Kunden des Anbieters in Anführungszeichen mit etwas SQL-Kenntnis anschauen und kopieren könnte. Damit war das Auffinden des Passworts und die Überwindung des damit verbundenen Schutzes aber nicht in Anführungszeichen, für jedermann ohne weiteres möglich, Anführungszeichen Ende, sondern erforderte eine spezielle Software und zumindest Grundkenntnisse über die Bedeutung und Funktion von Datenbanksprachen, über die ein technischer Laie nicht verfügt. Ja. Und das, finde ich, ist ein Paukenschlag. Weil da hat der Hendrik Hahn nämlich schon recht. Also sorry, ein Select-Stern from Users, das kriegt wirklich jeder hin. Also ja, also für Techniker kriegt es jeder hin.
Ja, ich verstehe. Also jetzt geht man wieder vom technischen Laien aus.
Ja, richtig, vom absoluten technischen Laien. Ja? Da gehe ich von jemandem, der, was weiß ich, der Jäger ist oder so. Oder gehe ich aus, ja klar, der kann das nicht. Oder von mir aus Flugzeugpilot kann das auch nicht. Aber das ist wiederum eine ganz andere Messlatte hier.
Genau.
Und das finde ich total wild. Also das sind zwei Richter am selben Amtsgericht, die völlig diametral unterschiedliche Positionen zu der Einschätzung des Sachverhalts hier haben.
Ja. Weißt du, ob es da einen Sachverständigen gab in dem Verfahren?
Das steht hier nicht drinnen, aber ich gehe davon aus, da ja auch zum Beispiel die Festplatten ausgewertet worden sind. Das macht ja kein Richter. Also das heißt, da wird es schon einen Sachverständigen gegeben haben.
Okay.
Und tatsächlich finde ich das Gutachten natürlich super spannend, aber das kriegt man ja nicht. Also auf jeden Fall, Sie sagen, strafmildernd ist, dass das tatsächlich durch nachlässige Sicherungsmaßnahmen der Modern Solutions erheblich begünstigt wurde. Dass der nicht vorbestraft ist, der Hendrik H. Und dass diese ganzen bei der Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten Sachen erst nach 1,5 Jahren zurückgegeben wurden, wodurch der natürlich erheblich gelitten hat. Also tatsächlich so eine Wohnungsdurchsuchung, das macht einen schon fertig. Das ist echt ein super scharfes Schwert.
Definitiv, ja.
Und dann kriegst du erst 1,5 Jahre später deinen Glump zurück. Das ist einfach, ja. Und aber interessant schreiben sie, das Verhalten des Angeklagten nach der Tat führt hingegen nicht zu einer weiteren Strafminderung. Insbesondere kann dem Angeklagten nicht zugute gehalten werden, dass er den ungeschriebenen Regeln des verantwortungsvollen Umgangs mit Sicherheitslücken, Klammer auf, Responsible Disclosure, Klammer zu, entsprechend der Geschädigten vor Veröffentlichung ausreichend Gelegenheit zur Behebung der Sicherheitslücke gegeben hätte. Der Angeklagte hätte die Geschädigte zwar informiert und zur Behebung aufgefordert, jedoch bereits zuvor den ehemals mitangeschuldigten Blogger über Art und Ausmaß des Vorfalls informiert und damit zurechenbar veranlasst, dass die Sicherheitslücke unmittelbar noch am Tag ihrer Entdeckung öffentlich wurde und für die Geschädigte kein angemessener Zeitraum für eine Reaktion zur Verfügung stand. Und da haben sie wiederum recht, finde ich.
Da haben sie recht. Ich habe gerade drüber nachgedacht, okay, hätte der Blogger, also jetzt mal sprechen wir mal abstrakt von Journalisten, oder hätte der auch selber darauf achten sollen, okay, wie brisant ist denn das jetzt und wie veröffentliche ich das jetzt? Veröffentliche ich das jetzt oder hole ich mir noch mehr ein?
Also es ist schwierig, wäre da
aber die, ja, es ist schwierig, aber sobald du halt als, ich sag jetzt mal Journalist, eben so eine Information bekommst, klar, dann zählt natürlich auch Zeit und dann willst du sowas veröffentlichen, ja.
Ja.
Also hätte Hendrik meiner Meinung nach jetzt eigentlich auch nicht machen sollen, ja.
Ja, der war derjenige, der die Daten hatte und der hat sich dazu entschieden, das dem Mark S. zu geben.
Ja, und nicht nur die Daten, sondern halt auch offensichtlich erklärt hat, wie das Ganze ging, oder? Wenn du sagst, in diesem Blogpost waren Screenshots entsprechend und so, also da muss ja noch mehr Kenntnis geflossen sein.
Die sind immer noch online, das ist alles immer noch auffindbar.
Okay.
Ja, alles immer noch auffindbar.
Ja, gut. Ja, ja.
Also, es ist nicht so sauber gelaufen. Im Endeffekt hat der diese Entscheidung gefällt, die Daten weiterzugeben an eine unautorisierte Person. Und das ist jetzt tatsächlich auch, würde ich sagen, macht einen Unterschied, ob du es einem Blogger zuschickst, der da vielleicht in dem Dunstkreis irgendwie ja auch selber Eigeninteressen hat, oder, was weiß ich, der Süddeutschen Zeitung oder so, die es vielleicht auch nicht so interessieren würde. Aber weißt, also
es aber ist, bei den Daten, also was wissen wir denn, was er weitergegeben hat? Also hat er vielleicht nur geschwärzte, zensierte Screenshots weitergegeben oder waren da tatsächlich personenbezogene Daten dann zum Beispiel
drin? Das ist nicht erkennbar. Okay. Also es ist erkennbar, auf dem Blog publiziert wurden natürlich Daten geschwärzt, veröffentlicht. Aber wie, ob die schon vorher geschwärzt waren oder ob die von dem Mark S. zensiert worden sind, das ist nicht erkenntlich.
Ich finde das übrigens relevant. Also
ich finde es auch relevant.
Okay. Ja. Aber damit hat sie dann nicht jetzt geändert, ne? Es ging noch weiter.
Richtig, der Angeklagte ist dann in Berufung gegangen.
Ja. Ja,
und in der Berufung, da werden ja auch wieder alle sachgegenständlichen Beweise und Argumente neu evaluiert. Nicht nur die quasi, ob es technisch korrekt ist, sondern eben auch, es findet eine neue Beweiswürdigung statt. Und dieses Urteil, das ist vor dem Landgericht Aachen dann fast ein Jahr später ergangen. Also das Landgericht Aachen hat am 4. November 2024 dann entschieden, mit dem Tenor, die Berufung des Angeklagten gegen das Urteil des Amtsgerichts Jülich vom 17.01.2024 wird als unbegründet verworfen. Der Angeklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens und seine notwendigen Auslagen. Und das ist jetzt auch ganz spannend, also für alle, die es nachlesen wollen, das ist das LG Aachen 74 NBS 34-24. Das ist auch ganz interessant, weil dieses Gericht jetzt eben im Gegensatz zum Amtsgericht noch mehr drauf eingeht, wie der sich geäußert hat. Also diese E-Mail, die ich vorhin zitiert habe, die war in dem Amtsgerichtsurteil nicht drin gestanden. Mhm. Aber hier steht sie jetzt quasi im Volltext drinnen. Mhm. Die zensieren tatsächlich mehr, aber man kann da einiges eben de-anonymisieren auch. Und sie schreiben auch, und das finde ich auch super prägnant, das ist, kommt relativ am Ende. Aber ich finde es spannend zu sehen, was einem Gericht so auffällt. Und denen ist unter anderem aufgefallen, ganz am Ende, nur als Nebenbemerkung, aber sie schreiben es ins Urteil mit rein. Lediglich ergänzend ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die E-Mail-Adresse, unter welcher der Angeklagte die Modern Solution kontaktierte, um sie unter Hinweis auf die gefertigten Screenshots mit dem Datenleck zu konfrontieren. Und dann ist die E-Mail halt zensiert. Mhm. Ja, da steht hier nur E-Mail 01. Durchaus bei entsprechender Umstellung der Buchstaben als zensiert gelesen werden kann. Dies lässt, ohne dass es hierauf im Ergebnis ankäme, an redlichen Motiven des Angeklagten jedenfalls gewisse Zweifel aufkommen.
Moment, also das heißt, die E-Mail-Adresse, oder was?
Genau, also er hat sich seine E-Mail-Adresse, ja, die er sich gewählt hat, was weiß ich, ich erfinde jetzt mal was, die hieß halt dolfeb@gmail.com. Mhm. Und sie schreiben, naja, das kann man bei entsprechender Umstellung der Buchstaben auch als volldepp@gmail.com lesen. Ja. Ne? Also so, irgend sowas muss das gewesen sein.
Ja.
Und tatsächlich, muss ich sagen, hat das Gericht da schon auch recht. Wieso macht der sowas? Ne? Also das war dem schon auch wichtig. Er hatte dann offensichtlich ein ganz schönes Geltungsbedürfnis und er wollte das denen schon reinreiben. Der wollte schon sagen, ihr seid schon richtig, richtig dumm.
Ja.
Ja.
Interessant, ja, dass das alles gewürdigt wird.
Gell, das finde ich nämlich auch. Also, und das ist das, wo ich sage, um quasi zurückzukommen, ganz auf den Anfang.
Ja.
Ich finde, der Hendrik H. in der Sache hat er recht. Ich finde, in der Sache hat er recht. Ich finde, in der Sache ist quasi so ein ungeschütztes Passwort, ist ein absolutes No-Go.
Ja.
Das ist absolut übles Design, was diese Modern Solutions GmbH da produziert hat. Da würde ich jeden Studierenden von mir durchfallen lassen dafür. Ernsthaft.
Ja.
Das ist ein absolut. Und ich habe dann auch, weil ich mir dann, ich will mir ja auch keinen Rechtsstreit einfach, ich habe dann mal geguckt, wo findet man sowas? Und sowas findest du in jeder einzelnen Cybersecurity-Norm, die es gibt. In der BSI-Zertifizierung. Für die beschleunigte Zertifizierung findest du es im AIS B6 unter 3.1.5. The target of evaluation shall not contain hard-coded passwords, steht klar. Da drinnen.
Ja.
In der UL MCV 1376 findest du es unter 6.2.1. No default credentials or secret keys.
Hm.
In den CISA Product Security Bad Practices steht drin, the presence of hard-coded credentials or secrets in source codes for products, bla bla bla, is dangerous. Die OWASP sagt in Password Management, hard-coded passwords may compromise system security in a way that cannot be easily remedied.
Ja.
Und das ist genau der Punkt. Die haben es auf den Punkt getroffen. Das kannst du nicht einfach wieder zurückrollen. Da musst du das komplette Design ändern.
Ja.
Und die OWASP, die schreibt es super deutlich. Also ich finde es richtig toll. Die schreiben, it is never a good idea to hardcode a password. Not only does hardcoding a password allow all of the project's developers to view the password, it also makes fixing the problem extremely difficult.
Ja,
also es steht überall drinnen.
Mhm.
Ja, es steht überall drinnen. Jeder weiß es und sie haben es halt trotzdem so gemacht.
Mhm.
Was aber natürlich nicht rechtfertigt, dass ein, air quotes, ethischer Hacker, dann quasi sich mit so viel Häme und so unprofessionell denen gegenüber äußert.
Ja, ja. Aber darf er dafür bestraft werden? Für sein
das
Ego?
Das ist die Frage.
Für, dass er über sein Verhalten gestolpert ist, ja.
Also genau, ich glaube nämlich auch, also in der Sache hat er recht. In der Sache hätte er recht bekommen sollen, weil dieses Passwort einfach unzureichend gesichert war. Wo man hätte sagen können, wobei man natürlich auch dann drüber diskutieren kann, ist es Nötigung, ne? Ist es Nötigung zu sagen, naja, innerhalb von 7 Tagen musst du dich bei mir melden, dass du es repariert hast. Weil das ist mit Sicherheit nicht korrekt auch, das Verhalten.
Ja.
Oder die Frage ist, ne, noch schlimmer wäre es gewesen, wenn er reingeschrieben hat, sonst veröffentliche
ich es. Also sonst veröffentliche
ich es. Was denn dann? Ja, genau. Dann ist es ja vielleicht nicht nur Nötigung, sondern Erpressung, ich weiß es nicht. Ja? Also es stehen da einige Straftatbestände auf jeden Fall im Raum. Aber der, für den er verurteilt worden ist, aus dem Grund, für den er für den verurteilt worden ist, das sehe ich tatsächlich auch nicht so.
Nee, sehe ich auch nicht so. Also da hat er auf jeden Fall recht. Ja.
Also ich finde es, der Grund, warum ich das im Quellmaterial recherchiert habe und rausfinden wollte, was da tatsächlich passiert ist, ist, weil in der Hacker-Szene ja der quasi als das absolute Opfer dargestellt wird.
Ja?
Ist das so? Ja. Also wenn du dir die ganzen Berichterstattungen dazu anliest, ne, der ethische Hacker wurde verurteilt, er hat die Sicherheitslücke gefunden und jetzt ist er dafür verurteilt worden. Und ich muss sagen, es ist nuancierter als das. Es ist nicht so schwarz-weiß. Ja, ich finde, das ist ein Fehlurteil. Ich finde auch, der hätte wegen dieser Sache hier freigesprochen gehört. Aber so eine ganz weiße Weste hat der nicht. Und das weiß der auch, ja. Also, aber er hat einen sehr cleveren Anwalt auf jeden Fall. Das ist in der Berufung dem Landgericht übrigens auch aufgefallen. Die schreiben nämlich, die haben sich ja nicht geäußert und dann ist das Gehalt geschätzt worden, also ein sehr kluger Schachzug. Und die schreiben dann eben in der Berufung, unter Berücksichtigung eines Gehaltsvergleichs des Statistischen Bundesamts ist von einem durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst eines angestellten Programmierers in Nordrhein-Westfalen im ungefähren Alter des Angeklagten von ca. 4.600 Euro auszugehen. Und das führt zu einer deutlich höheren Tagessatzhöhe, selbst unter der Annahme, dass der Angeklagte ein weit unterdurchschnittliches Gehalt bezieht und relevante, aber unbekannte Zahlungsverpflichtungen bestehen, ist eine Tagessatzhöhe von 60 Euro daher jedenfalls angemessen. An einer Erhöhung ist die Kammer im Übrigen auch aufgrund des Verschlechterungsverbots zugunsten des Angeklagten gehindert. Also es bedeutet, wenn das Amtsgericht mal 60 Euro gesagt hat, dann dürfen die jetzt nicht sagen, jetzt sind es 120 Euro.
Ja.
Aber finde ich auf jeden Fall spannend, dass in der Berufung eben auch die ganzen Tatsachen neu gewürdigt wurden und die zu demselben Ergebnis kommen. Ja. Dann geht es noch weiter, aber das ist jetzt noch relativ unspektakulär. Der Angeklagte, Hendrik H., hat mit Hilfe seines Anwalts dann eben Revision angefordert von diesem Urteil. Und die Revision, und deswegen ist der Fall jetzt eben wieder in der Presse gelandet, vom OLG Köln am 3.7.25 entschieden worden und dies abgelehnt worden. Aha. Also in der Revision wurden aber ja nur, sage ich mal, die technischen Aspekte von so einem Urteil geprüft. Also nicht mehr eine erneute Beweiswürdigung. Ja.
Also ob es irgendwie Verfahrensfehler gab oder so.
Genau, korrekt. Ja. Genau. Und die Verteidigung hat jetzt eben angekündigt, dass sie Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht einlegen werden. Ja, das finde ich auch ganz schön hart. Also ich musste erst mal nachlesen. Ich wusste gar nicht, was vom BGH abgefrühstückt wird und was vom Bundesverfassungsgericht gemacht wird. Aber ich glaube, hier ist das Verfassungsgericht tatsächlich zuständig, weil eine Verfassungsbeschwerde geht ja um, ja, du fühlst dich in deinen verfassungsmäßig verankerten Rechten verletzt.
Ja, genau so ist es. Also ein bisschen was bleibt ja bei mir auch hängen, wenn ich True Crime Podcasts höre. Und das wurde da mal erklärt. Also der BGH, der Bundesgerichtshof, der ist so das höchste Gericht für Zivil- und Strafsachen. Also das ist quasi so die letzte Instanz, das Ende für solche Verfahren. Und das Bundesverfassungsgericht, das sind übrigens beide in Karlsruhe, das ist genau dafür da, wie du gesagt hast, für die verfassungsmäßigen Rechte und auch das Gesetze verfassungsgemäß sind. Und in dem Fall ist es ja dann so, also wenn ich es richtig verstehe, legen sie Verfassungsbeschwerde gegen den Hacker-Paragrafen ein. Und wenn ich mich recht erinnere, wurde das schon mal gemacht. Also da gab es schon mal vor vielen Jahren eine Beschwerde gegen den Hacker-Paragrafen, hat aber, glaube ich, nicht direkt damit was zu tun gehabt. Also müsste ich eine Prognose geben, dann würde ich vermuten, dass es zugunsten des Klägers ausgeht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht dann eben diese ganzen anderen Sachen in Betracht zieht. Also was der da per Mail geschrieben hat und so. Oder das wird ja anders betrachtet, ohne dass ich jetzt ein Jurist bin. Wie gesagt, keine Ahnung. Aber ich würde meinen, dass es dann zugunsten von diesem Hendrik ausgeht.
Also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es Aussicht auf Erfolg hat. Obwohl ich es schade finde, weil ich finde, das ist ein eklatantes Fehlurteil hier.
Ja.
Weil die Sicherung der Firma Modern Solution, die ist derartig schlecht ausgestaltet technisch, dass tatsächlich diese Hürde, die das Gericht da sieht, für jeden, sage ich mal, der sich mit Computern minimal auskennt, das kein Problem darstellt.
Ja, und dann sollte es eigentlich auch keine Rolle spielen, dass du im Source Code die Leute beschimpfst oder sagst, das sind alles Volltrottel und in der E-Mail-Adresse ja. potenziell die als Volldeppen bezeichnest oder so, das sollte einfach keine Rolle spielen.
Ja. Sollte es nicht, ja.
Ja. Auf der anderen Seite, ne, ich meine, was kann man vielleicht daraus lernen? Ja, sein Ego runterschlucken und auf sowas verzichten.
Du musst es machen. Ja. Du darfst dich da echt nicht, ne, also es ist ein bisschen wie bei Star Wars. Lass nicht den Hass durch dich fließen, ja. Ich meine, naja, es ist, ja. man hat da ja schon auch, ich kenne das ja selber, du hast so einen gerechten Zorn. Du hältst diese Firma für voll die Pfuscher und dann denkst du dir, jetzt streue ich da Salz in die Wunde rein. Mhm. Aber das ist halt einfach nicht deine Rolle. Mhm. Und das sind jetzt auch alles keine Jugendlichen, ne? Das sind alles junge Männer, um die es da geht, also sag ich mal knapp 40 oder so, also da sollte man sich eigentlich noch so weit im Griff haben.
Ja.
Ich finde es auch echt, was mir auch in der Recherche aufgefallen ist, der Hendrik H., der betreibt eine Domäne und die nennt er unverantwortlich.ch, unverantwortlich quasi. Und da schreibt er quasi, was für Firmen es so richtig verkackt haben mit ihrer Responsible Disclosure. Ach. Und das finde ich ja, das ist Realsatire meines Erachtens nach. Weil er hat es richtig verkackt mit seiner Responsible Disclosure. Da kann er sich mal schön direkt mit auf die Liste aufnehmen. Ne, das ist, finde ich, total krass. Also es ist, die eine Sache ist, es zu verkacken. Mhm. Ja? Und zu sagen, ja, das stimmt, das war halt dämlich, das irgendeinem Blogger zu schreiben. Es war dämlich, eine 7-Tages-Frist zu setzen. Das war keine schlaue Idee. Es war dämlich, irgendwelche Kommentare in dem Source Code zu hinterlassen. Und es war dämlich, keine Festplattenvollverschlüsselung zu nehmen, wenn die Strafverfolgung vor der Tür steht. Aber dann noch sich hinzustellen und sich zum Opfer zu stilisieren, wenn man quasi an der Eskalation von dieser Sache schon eine Mitschuld trägt. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass wenn die Responsible Disclosure besser gelaufen wäre, das ist jetzt aber auch nur eine Mutmaßung, dann hätten die vielleicht auch keine Strafanzeige erstattet.
Ja.
Wenn die nur vom Landesdatenschutzbeauftragten eine Nachricht bekommen, dann glaube ich, ist das eine ganz andere Sache.
Ja, definitiv. Ja. Aber vielleicht war er irgendwie so angetrieben dann durch die Airquotes Hacker-Community, die da voll hinter ihm steht.
Ja, klar. Ich meine, und die stilisieren ihn natürlich auch schon zum Held. Und das Einzige, was ich sagen möchte, ist, ich finde nicht, dass er der Held ist, zu dem er stilisiert wird. Mhm. Er hat in der Sache recht. Und ich finde, das Urteil ist ein Fehlurteil. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ein Sympathieträger ist er nicht, der Hendrik H. Ja, also.
Sieht nicht so aus, ne?
Ja. Jetzt gucken wir mal. Also das ist auf jeden Fall eine sehr lange Folge, glaube ich, heute geworden. Aber das ist doch ein spannender Fall, oder?
Ich fand den sehr, sehr spannend, weil er auch schon Dinge referenziert, über die wir ja schon gesprochen haben in den Folgen. Wir haben über Responsible Disclosure geredet. Wir haben eben über solche Schutzmaßnahmen auch geredet. Deswegen sehr, sehr spannend, ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Aufbereiten. Das ist sehr, sehr cool.
Ja, ey, ich hatte den größten Spaß, diese E-Mails zu lesen. Ich habe mich so gefreut, dass die da im Volltext in dem Urteil drinnen sind. Also das kann man echt nur den Leuten empfehlen, mal die Primärquellen zu lesen.
Ich fand es mega unterhaltsam auf jeden Fall. Und wenn auch ihr, liebe Hörer, Hörerinnen, das unterhaltsam fandet, dann gebt uns doch gern 5 Sterne auf den Podcast-Portalen eurer Wahl. Und schreibt uns auch gerne eure Meinung. Wie habt ihr diesen Fall empfunden? Wie seht ihr das? An mail@cybersecurityentschlüsselt.de. Danke, Johannes. Und dir noch einen schönen Tag.
Danke dir. Schönen Tag noch. Tschüss, Reinhold.
Ciao. Tschüss.